In Südkorea ist Politik selten langweilig. Sie zeichnet sich durch eine wechselhafte und turbulente Landschaft aus. Proteste gehören einfach dazu und wer durch Seoul läuft, merkt schnell, demonstrieren ist hier Alltag. Menschen gehen auf die Straße, zeigen Haltung, machen ihre Meinung sichtbar. Und damit herzlich willkommen zu meinem Podcast-Beitrag. Ich bin Katharina Hilz, Studentin der Politikwissenschaften und Koreastudien an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und aktuell mache ich mein Praktikum hier bei der Friedrich-Naumann-Stiftung in Südkorea. Zusammen mit Herrn Eichert spreche ich heute über die Protestkultur in Südkorea und was sie eigentlich so besonders macht.
Er ist Doktorand an der Universität Tübingen und forscht im Bereich Koreanistik zur südkoreanischen Wirtschaftsgeschichte und den deutsch-koreanischen Beziehungen. Ich freue mich nun, Herrn Eichert begrüßen zu dürfen und ich würde mal sagen, wir starten gleich mal direkt mit ein paar kleinen Icebreaker-Fragen in die Folge.
Wenn Sie an Südkorea denken, welche drei Begriffe kommen Ihnen spontan in den Sinn?
Oh, okay. Erstmal technologischer Fortschritt, wirtschaftliche Entwicklung und natürlich die Demokratisierung.
Mit einem Satz beschrieben, wie nehmen Sie die Protestkultur in Südkorea wahr?
Sehr flexibel und auch sehr konstant. Ich würde fast sagen, durchgehend und dann natürlich auch sehr stark geprägt durch die historische Entwicklung, auf die wir sicher noch ein bisschen eingehen werden. Aber ich weiß nicht, ich meine, Sie sind gerade in Korea, also Sie werden es natürlich auch mitbekommen, wenn Sie samstags vor Gwanghwamun gehen, werden Sie wahrscheinlich jeden Samstag eine Demonstration oder Proteste sehen, jetzt unabhängig von welcher politischen Seite, aber also sehr aktiv, fast durchgängig, jede Woche lassen sich bestimmt Proteste finden und ich finde, das ist eigentlich sehr beeindruckend.
Im Dezember 2025 hat ja der damalige Präsident Yoon Suk-yeol das Kriegsrecht verhängt, unter anderem aufgrund von innerpolitischen Konflikten, da ja die konservative Partei People Power Party, wo er ja auch Anhänger gewesen ist, keine Mehrheit mehr im Parlament abgebildet hatte und somit halt auch starke Schwierigkeiten im Bereich der Haushaltsfrage aufwies. Und auch generell, dass Yoon der Oppositionspartei, also der Demokratischen Partei, ja unterstellt hätte, sie würde mit nordkoreanischen Eliten zusammen agieren und das Land gefährden, hat er sich halt schlussendlich dazu entschieden, das Kriegsrecht auszurufen. Yoon hatte ja das Kriegsrecht relativ spät am Abend ausgerufen. Und viele Abgeordnete sind ja nochmal schnell ins Parlament gefahren und versuchten ja auch in das Gebäude hineinzukommen, um auch wirklich nochmal das Kriegsrecht rückgängig zu machen. Und ich möchte Sie gerne in diesem Zusammenhang fragen wollen, inwiefern Sie eigentlich überrascht gewesen sind, wie schnell sich die Bevölkerung mobilisiert hat, um halt nochmal gegen das Kriegsrecht zu demonstrieren.
Aufgrund dieser sehr aktiven Protestkultur hat es mich eigentlich überhaupt nicht überrascht, dass es praktisch sofort, also wirklich Minuten oder eine halbe Stunde, nachdem es ausgerufen wurde, schon so aktiv dagegen angekämpft wurde. Und natürlich, es gibt eine sehr eingespielte Infrastruktur, gerade auch bei den Protesten, die das natürlich auch fördert, diese schnelle Mobilisierung von Gruppen. Und ich würde auch sagen, wie Sie gesagt haben, dass auch sofort die Parlamentarier versucht haben, ins Parlament wiederzukommen. Und natürlich hauptsächlich oppositionelle Parlamentarier hat auch sehr einen historischen Hintergrund, wo die Opposition immer sehr stark auch in die Proteste verankert war. Jetzt sei es während der Demokratisierungsbewegung, aber auch danach mit den Candlelight-Movements und so weiter. Also es hat mich eigentlich überhaupt nicht überrascht. Und ich meine, ich weiß nicht, wie es für Sie war, aber jetzt in Zeiten der Globalisierung hat man das ja auch sofort in Deutschland, ich war zu dem Zeitpunkt in Deutschland, hat sofort mitbekommen, als es ausgerufen wurde und dann auch natürlich über meine koreanischen Freunde und so wurde ich auch sofort informiert, als es gelaufen ist und da wurde es schon sofort klar, dass die Leute sofort auch wieder dagegen ankämpfen werden und auch bei uns an der Koreanistik dann in Tübingen hat sich auch sehr schnell Solidarität gebildet zu den koreanischen Demonstranten.
Aber was Sie ja gerade schon gesagt hatten, ich finde auch, dass generell außerhalb von Korea, das medial sehr ja, wie soll ich sagen, aufgewertet worden ist. Und dass auch viele hier in Deutschland dann auf Instagram oder auf Twitter sofort dann dabei gewesen sind und
ja,
da haben Meinungen abgegeben, genau. Also Zwischenfrage, wie denken Sie eigentlich, dass Medien auch da eine relativ große Rolle gespielt haben bei den Protesten?
Also Medien spielen ja generell immer eine große Rolle, aber gerade in diesem internationalen Ausmaß habe ich das, glaube ich, bei den Yoon Suk-yeol-Protesten zum ersten Mal so auch in Deutschland mitbekommen. Also jetzt, wenn ich das vergleiche mit Park Geun-hye-Protesten, also mit dem Candlelight-Movement 2016, 17, war das zumindest in meiner Einschätzung oder Wahrnehmung nicht so präsent dann, dass zum Beispiel meine Eltern oder so da involviert, also zum Beispiel meine Eltern, die schon älter sind, das so alles mitbekommen haben. Aber bei Yoon Suk-yeol waren die sofort auch schon an dem Tag sofort auch durch die, was weiß ich, deutschen Medien, durch das Fernsehen, aber auch natürlich durchs Internet komplett im Bilde, was gerade abgeht. Und es wurde auch schon sehr aufgebauscht. Und ich denke, das ist schon ein extremer Unterschied zu vorherigen Protesten. Generell ist Korea jetzt mehr bekannt und erzeugt mehr Interesse auch international. Deshalb auch jetzt vielleicht bei mehreren Altersschichten, also wenn jetzt zum Beispiel meine Eltern bekommen das dann über das Fernsehen mit, weil die Tagesschau irgendwie darüber berichtet, aber viele junge Leute, wie sie auch genannt haben, bekommen das sofort über soziale Medien wie, was weiß ich, Instagram oder TikTok sogar mit und da wird es dann nochmal viel stärker spezifiziert. Deshalb geht es dann auch durch alle Altersschichten und so und alle Generationen, während das früher vielleicht jetzt weniger die Jungen sofort interessiert haben, aber weil sie gerade so verbunden sind mit Korea über K-Pop, über die populären Dramen und so weiter, über Videospiele, kommt das vielleicht noch ganz anders. Also dass auch ja, in Deutschland jetzt auch die jüngere Generation dann vielleicht mehr sensibilisiert wurde.
Und das macht auf jeden Fall einiges aus.
Ja.
Wenn wir jetzt einmal zu den Protesten zurückgehen, ich habe jetzt mal gegoogelt gehabt und es waren rund 2.000 bis 3.000 Protestierende an den Abend vor dem Parlament zusammengekommen. Und wenn man das mal ein bisschen so vergleicht, ist ja Seoul ja schon eine Multimillionen-Metropole. Wenn man das jetzt mal so in Vergleich setzt, denken Sie, dass nur relativ wenige mobilisiert wurden oder doch schon eine hohe Anzahl an Bürger, die sich dann damals hingestellt?
Also ich finde, für den Zeitpunkt ist es eine extrem hohe Anzahl an Menschen, die sich sofort zusammengefunden haben. Weil ich meine, Sie haben von Abend gesprochen, aber ich würde eher sagen, nachts ist ja nicht selbstverständlich dann, also ich weiß nicht, das Kriegsrecht wurde irgendwie nach 10 Uhr oder so ausgerufen und dann um 11 Uhr, was weiß ich, oder ab 10.30 Uhr gehen die Leute auf die Straße oder vor das Parlament und protestieren schon. Und finde ich eigentlich ziemlich beeindruckend, dass sich da sogar 2.000 Leute zusammenfinden und sofort kämpfen. Und ich denke, dass die Anzahl so das Interessante oder das Wichtige ist, sondern eher die Symbolkraft, die diese sofortige Reaktion ausgerufen hat. Also ich weiß nicht, ob Sie noch die Bilder im Kopf haben, aber gerade auch, wie sich die Proteste gegen das Militär gestellt haben. Also wirklich, es gab ja Parlamentarierin, die wirklich mit dem Gewehr, was sich direkt vors Gewehr gestellt hat. Und solche Bilder haben dann eine viel stärkere Symbolkraft als jetzt, wenn man sich anschaut, es sind nur in Anführungszeichen 2.000 Menschen. Und ich meine auch generell, wenn wir sehen, am Anfang sind die Zahlen erst immer überschaubar. Also auch wenn wir uns die Candlelight-Proteste anschauen und so weiter, es fängt ja nicht an, dass da erstmal Millionen gleich auf die Straßen gehen, aber das baut sich dann langsam auf. Und ich finde gerade dieser anfängliche Symbolcharakter von dieser direkten Protestaktion ist wichtiger. Und Generell, was auch wichtig war, natürlich, dass jetzt nicht nur 2000, generell 2000 Menschen protestiert haben, sondern dass gerade auch genug Parlamentarier protestiert haben und versucht haben, das Kriegsrecht so schnell wie möglich wieder ja, abzuschaffen. Dass die es geschafft haben, um diese Uhrzeit dann auch nachts, nach Mitternacht eine Plenarsitzung zu eröffnen und dann abzustimmen, das wieder abzuschaffen. Ich finde, das wäre wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen, wenn da nicht zumindest diese Anzahl an also 2000 Menschen und so diese Sicherheit oder ja, diesen Schutz
Diesen
von
Rückhalt.
genau Rückhalt gegeben hätten. Also ich finde es schon sehr beeindruckend, immer noch.
Dankeschön. Dann gerne noch gleich so in denselben Kategorie fällt meine Frage. Und damals waren ja schon Dezember sehr kalt, die Wintermonate. Und gerade in Korea ist ja der Winter sehr hart und wirklich sehr kalt, wo ja die Temperaturen bis an die minus 20 Grad gehen können. Und wie erklären Sie sich dennoch diese breite Beteiligung, dass Leute gesagt haben, okay, es ist saukalt und
Ja.
eigentlich erfriere ich hier, und dennoch haben Sie sich dahingestellt?
Ja, als erstmal eine nicht so ernste Antwort. Korea hat eine gute Longpaddings und also gute Kleidung, hält gut warm, aber nee. Generell denke ich einfach, dass das Anliegen einfach so viel wichtiger ist als jetzt das persönliche Wohlbefinden. Also es ist natürlich, jetzt wenn wir wieder darauf zurückkommen, historisch bedingt, dass Koreaner sich einfach sehr stark um den Erhalt der Demokratie natürlich kämpfen und natürlich dieses gerade das Kriegsrecht wurde schon in der Vergangenheit einfach so, ja, von, sagen wir, Park Chung-hee-Regierung, Chun Doo-hwan-Regierung, so, ja, das hat solche Erinnerungen
Missbraucht.
hervorgerufen, das ist einfach
Ja.
klar, dass dagegen sofort ja, protestiert werden muss, aber ich denke auch generell, jetzt, wenn es nicht so extrem war wie bei Yoon Suk-yeol, zum Beispiel Park Geun-hye-Protesten, die waren ja auch hauptsächlich im Winter, also das Candlelight-Movement war auch von, ich weiß nicht mehr genau, Zeitraum, aber auf jeden Fall November bis März oder so. Also ich weiß, dass als ich in Korea damals war, während der Zeit, ich war gerade bei der vorletzten oder letzten von diesen Candlelight-Movements 2017 und es war dann im Februar, März oder so. Und ich meine, Korea ist ja auch so, Januar, Februar sind ja natürlich die kältesten Monate. Also ich denke, dass das Wetter oder, also wie gesagt, das persönliche Wohlbefinden hat da weniger Auswirkungen, als man annehmen könnte oder so. Diese Proteste sind ja sehr familiär oder so. Also sie sind sehr,
Ja,
weiß nicht,
ein
auf
richtig
Englisch würde man
Community
wholesome, ja, sehr wholesome
Building.
Community. Und die
Ja.
singen und freuen sich, essen gemeinsam und so weiter. Ja. Das hilft natürlich dann auch, dieser Zusammenhalt auch gegen, sagen wir, die Kälte.
Warum finden Sie, ist es so wichtig, dass man gerade in Zeiten wie diesen halt auf die Straße geht und halt auch wirklich protestiert?
Ich meine, ich finde jetzt nicht unbedingt, dass das eine zeitliche Dimension hat. Also ich finde es ist immer wichtig, für seine eigene Einstellung oder seine, ja, Ideen, wenn es sein muss, auf die Straße zu gehen und protestieren. Aber natürlich gerade, wenn sowas passiert, wie das Kriegsrecht auszurufen, was ja eigentlich unvorstellbar war. Ich meine, natürlich hat die Gerüchteküche auch davor schon gebrodelt und es ist im Raum gestanden, dass Yoon das Kriegsrecht auswerfen wird. Aber selbst da haben zum Beispiel ich habe gedacht, ja, das ist einfach nur ein Witz. Das kann ja nicht sein, dass jetzt in dem, wir sind nicht in den 80er Jahren wieder, wir sind nicht in den 70er Jahren. Ohne Grund. Ich meine, Nordkorea macht ja eigentlich eh nichts, wenn man so sieht, nicht wirklich was. Es kann ja nicht sein, dass das Kriegsrecht ausruft. Und als es dann wirklich getan hat, hat es mich schon sehr überrascht. Aber was mich nicht überrascht hat, ist, dass dann die Leute wirklich auf die Straße gegangen sind. Und es ist natürlich auch wichtig, dass die Leute dann auf die Straße gegangen sind, weil es einfach, wie gesagt, schlechte Erinnerungen an die Vergangenheit.
Ja, und demonstrieren ist auch so die Basis einer Demokratie, ne? Also nur
Genau, vor allem in
mit
Korea.
demonstrieren und so. Ja.
Ja, in
Ja,
Korea ist es
vor
die
allem.
Basis ihrer Demokratie. Ich meine, nur durch die Demonstrationen in den 80er Jahren und in den 70er Jahren, die Arbeiterbewegung, durch das ja, Kämpfen für ihre demokratischen Rechte ist ja die Demokratie in Korea erst entstanden. Und ich denke, dass sie immer dagegen ankämpfen werden, dass die Demokratie praktisch weiter aufrechterhalten wird.
Wir gehen jetzt mal auf den deutschen Vergleich. Glauben Sie, dass es in Deutschland auch zu solchen Protesten gekommen wäre, wenn jetzt zum Beispiel Friedrich Merz eine Art Kriegsrecht ausgerufen hätte? Denken Sie, das wäre auch so schnell mobilisiert worden
Also
wäre?
ich denke auf jeden Fall, dass auch in Deutschland man definitiv dagegen protestiert werden würde. Allein schon natürlich auch wegen unserer Vergangenheit sind wir schon sehr stark auch darauf aus, jetzt gegen autoritäre ja, Sachen zu kämpfen oder kämpfen zu müssen, denke ich. Aber was auf jeden Fall, was ich auch denke, ist, dass es nicht so schnell und so groß wäre wie in Korea, weil in Korea doch ist schon mehr alles zentralisiert auf Seoul gerichtet. Es ist einfacher, viel Wirkung zu haben, während in Deutschland, wenn ich jetzt hier in Tübingen im Süden bin, bis sich da irgendwelche ja, Proteste sich nach Berlin durchschlagen oder irgendwie eine Auswirkung haben, sehe ich irgendwie ein bisschen kritischer und generell. Natürlich haben wir in Deutschland auch nicht so diese Mobilisierung und diese Möglichkeit, Leute sehr schnell zu mobilisieren. Ich meine, bin bis jetzt noch nicht darauf eingegangen, wie in Korea gerade Proteste sehr schnell mobilisiert werden, aber großer Einfluss hat da auch die also die Netzwerke, persönlichen Netzwerke, in denen die Leute einfach sind. Ein wichtiges oder vielleicht sogar das wichtigste Netzwerk, das sind auch kirchliche Gruppen zum Beispiel, die sehr stark, egal in welche Richtung, also pro Yoon Suk-yeol oder gegen Yoon Suk-yeol, je nachdem, welche Art von Kirche ist, die sehr stark auch sofort die kompletten Kirchenmitglieder mobilisieren und als Gruppen dann auch auf diese Proteste gehen. Es war zum Beispiel auch ein großer Punkt damals bei der Park Geun-hye Candlelight-Bewegung, als die größten, also gegen Park Geun-hye auch waren einfach die großen kirchlichen, protestantischen und auch katholischen Gruppen, die da einfach mobilisiert wurden und auch die Anführer der Demonstrationen, da waren auch Teil am Pfarrer und so weiter, die dann auch ja, sehr wichtig sind, dass das passiert. Während in Deutschland würde ich sagen, also erstmal ist die Kirche hat nicht diesen sozialen Stellenwert für viele Leute in Deutschland, wie es in Korea ist, wo die Kirche eher einen sozialen, gesellschaftlichen Charakter hat zum Netzwerken und auch für das Netzwerk wichtig ist in der Kirche, während in Deutschland ist es halt entweder eher die Gläubige sind in der Kirche, Nichtgläubige sind nicht in der Kirche, aber dass die Kirche jetzt so eine kirchliche Gemeinschaft so stark ist, dass die irgendwelche Auswirkungen haben auf das persönliche Verhalten, sei es jetzt, wenn das jetzt mal abgesehen von Protesten sind, irgendwie zur Beschaffung von Arbeitsplätzen oder so oder zur persönlichen Erweiterung oder persönlichen Ausweitung oder aber auch natürlich zur Mobilisierung für Demonstrationen. Diesen Charakter hat die Kirche bei uns gar nicht oder solche sozialen Gruppen. Bei uns ist es dann mehr irgendwelche Vereine oder innerhalb der Zivilgesellschaft oder irgendwelche, sagen wir mal, vielleicht, wenn jetzt sowas passieren, in Deutschland passieren würde, würden sich zum Beispiel die Fridays for Future Leute vielleicht sehr schnell mobilisieren lassen, weil sie halt schon durchgehend immer protestiert haben und in diesem, vielleicht schon dieses System institutionalisiert wurde. Aber zum Beispiel außerhalb von dem ist es dann sehr einseitig, sondern und andere Leute würden es nicht so schnell hinbekommen. Aber ich denke dann wirklich, ich meine, spielt natürlich immer auch die Situation eine Rolle, warum wurde das Kriegsgericht überhaupt ausgerufen? Wie argumentiert er das? Macht das Sinn? Ist das sinnvoll? Wenn es wirklich so unsinnig ist wie bei Insurgiol, wo es so offensichtlich ist, dass es einfach nur, dass dem seine Argumentation so unsinnig ist, dass es nicht wirklich Sinn macht. wäre es wahrscheinlich bei Friedrich Merz auch schnell. Aber wenn es irgendwie wirklich eine sinnvolle Argumentation hätte, dann kann es sein, dass die Leute natürlich nicht protestieren. Dann kommt immer drauf an. Sehr, sehr hypothetisch. Ich weiß es nicht. Aber ich denke, generell würden auch Deutsche definitiv protestieren. Hoffe
Abstimmt,
ich
die
zumindest.
Perspektive macht.
Hoffe ich zumindest. Ich weiß.
Ja, eine gesunde Demokratie, ja.
Ja,
Macht
ist
es auf jeden
schwierig,
Fall
immer
aus.
schwieriger zu sagen heutzutage, aber ja.
Können die Deutschen irgendwas von der südkoreanischen Protestkultur lernen, dass sie vielleicht auch so stark uns mobilisieren oder auch so aktiv sind?
Ja, gerade was ich gesagt habe, gerade bei der Mobilisierung lässt sich, denke ich, viel von Korea lernen, diese Effektivität bei der Mobilisierung, wie schnell das mobilisiert wird. Aber dafür müssten halt auch erstmal irgendwelche Strukturen geschaffen werden, die das zulassen. Also wie gesagt, da müsste es irgendwelche, also Vereine geben, die das erleichtern. Jetzt, wenn wir sagen, wir wollen, dass es nicht kirchlich aufziehen, also dass die Kirche als Hauptpunkt ist, aber vielleicht dann auch die schnelle Verbreitung über die Social Media. Das ist ja auch in Korea. Ich glaube, der Social Media hat da nochmal einen anderen Stellenwert als in Deutschland und die Digitalisierung oder wie selbst alte Menschen, also sehr alte Menschen in den 80er und 90er Jahren, haben einfach noch so eine Kontrolle über das Handy. Sie schauen sich Internet an. Das ist natürlich positiv zu betrachten als auch negativ, weil sie natürlich auch sehr schnell falsche Informationen und so sehr anfällig dafür oder anfälliger dafür werden. Aber wenn ich das in Deutschland so anschaue, lässt sich da auch schon noch mal mehr machen. Dann generell, was mir so aufgefallen ist, in Korea scheinen die Proteste, zumindest die großen, wichtigen Proteste, viel effektiver und viel wirksamer zu sein. Also sie schaffen es, das durchzubringen, was sie wollen. Wenn wir im Vergleich zu Deutschland anschauen, wenn ich Fridays for Future anschaue, also sie gehen jeden Freitag auf die Straße, aber hat es wirklich eine direkte Auswirkung? Im Endeffekt glaube ich, dass sie nicht wirklich schaffen, ihre Ziele durchzusetzen. Koreanische Proteste, selbst wenn wir uns Arbeitsstreiks und so anschauen, bekommen die Leute einfach sehr, ich weiß nicht wieso, kann auch nicht erklären, warum, aber sie schaffen es immer, ihre eigenen, ja, ihre Ziele durchzusetzen. Wobei, wenn man uns natürlich diese Counterbewegung anschaut, zu Yoon Suk Yeol und so, die protestieren seit 2016 und schaffen es jetzt nicht wirklich irgendwas. Auch bei Park Geun-hye haben sie jetzt nicht wirklich viel geschafft. Ich denke, die Effektivität sollten die deutschen Zivilgesellschaft lernen und dann natürlich die schnelle Mobilisierung, Verbreitung über Social Media. Ein Unterschied, wo wir vielleicht auch noch kommen, dass in Deutschland das auch alles sehr fragmentarisiert ist. Also es gibt keinen so Zusammenhalt der generellen Bevölkerungsschicht für ein bestimmtes Thema. Also zum Beispiel in Korea, dann, wenn wir uns gerade diese Proteste anschauen, das ist ja ein breiter Schnitt der Gesellschaft, wo wirklich alle von jung bis alt zusammen verschiedene sonstige Schichten und so zusammen kämpfen für den Erhalt der Demokratie oder für die Demokratie. Und in Deutschland dann, wenn wir es anschauen, Fridays for Future sind nur Jugendliche und junge Erwachsene, die für ein bestimmtes Thema, den Klimawandel und so protestieren.
Und wenn wir jetzt mal so auf den internationalen Vergleich eingehen, wie würden Sie da Korea halt einschätzen? Und was ist so an Korea so besonders?
Das wäre einer der Aspekte, wo ich sehen, sagen würde, im internationalen Vergleich ist es schon sehr unterschiedlich in Korea, wenn man sich politische Proteste anschaut, seit der Demokratisierung. Ich meine, davor würde ich sagen, es ist ja ähnlich mit, wie es bei uns aussieht oder woanders. Ich meine, Deutschland jetzt vielleicht eher weniger, da ist jetzt auch nicht so ein Gewaltpotenzial, wenn man sich anschaut. Ja, vielleicht
Mal
später
mehr,
dazu.
mal weniger.
Mal mehr, also keine Ahnung, so Friday for Future, ich weiß nicht, war jetzt nicht so
Ja,
gewalttätig.
genau.
Da ist eher so das Problem, wenn wirklich so Far Right mit, also wirklich so Neonazis gegen Antifa, wenn die aufeinandertreffen. Aber sonst weiß ich nicht. Und dann halt natürlich bei
Diese
so Sachen,
politischen
also
Extremen.
genau, wenn es wirklich politisch Extreme gibt, aber wenn es so normale Themen sind wie, keine Ahnung, Klimawandel oder auch bei diesen Anti- oder Corona-Demonstrationen und so, kann ich mich nicht erinnern, dass da wirklich viel gewalttätig war, oder? Aber natürlich andere Länder gibt es. Frankreich, die Gelbwesten oder so, war ja
Ja,
sehr, auch
genau.
sehr präsent in den Themen. Und da hat Paris ja praktisch gebrannt. Also es war sehr viel auch Sachzerstörung. Wenn man sich anschaut, in Amerika 6. Januar, als das Kapitol besetzt wurde und so weiter. Auch sehr viel Brutalität. Leute sind gestorben und so weiter.
Da
Und
war nicht
jetzt.
nur so eine sachliche Brutalität, sondern halt auch irgendwie so eine Brutalität gegenüber dem
Ja,
System, weil sie vor
das
allem
stimmt.
das Kapitol halt gestürmt.
Ja. Und jetzt erst kürzlich in Nepal, da wurden ja Leute von der Regierung getötet, dabei während den Protesten und sehr, sehr brutal dazu gegangen. Ich weiß nicht, wie das Gebäude da heißt vom Präsidenten, also es wurde ja abgebrannt und so weiter. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Ja, jetzt also, wir haben ja schon über das Thema Gewalt geredet, das ist nicht mehr, das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, würde ich sagen. Weiterer interessanter Aspekt ist halt einfach, dass Korea ihre Demokratie selber durch die Proteste erkämpft hat in den 80er Jahren. Wenn man das anschaut in den, sagen wir mal, etablierteren westlichen Ländern, gerade in Deutschland, so, das ist ja nicht in der jüngsten Vergangenheit passiert, sondern es ist einfach schon länger her. Also die wissen nicht. Ich meine natürlich, in Deutschland ist nochmal anders, aber jetzt in den USA ist es ja schon jahrhundertelang Demokratie praktisch. Genauso in Frankreich auch schon seit dem 19. Jahrhundert. In diesen, natürlich wurde es da zu dem Zeitpunkt auch erkämpft, aber nicht so in dem Sinne, wie es in Korea war, durch die Proteste, durch die Demonstrationen, durch diese ganzen Aspekte, wie sie gegen die Militärdiktaturen gekämpft haben und auch wie sie die Unterdrückung durch die Militärdiktaturen erfahren haben. Also gerade in Sachen wie Kwangju-Aufstand, also Kwangju-Massaker und solche Situationen, das prägt sich einfach so ein. Und wie gesagt, das ist die Generation, die jetzt auch so stark immer noch für diese Proteste steht. Und ich denke, das ist schon sehr spezifisch koreanisches ist und das lässt sich einfach nicht so vergleichen und ich denke, das gibt es auch einfach nicht in so vielen Ländern, weil wie gesagt, wenn wir wieder auf Ihre erste Frage zurückkommen, mit was verbindet man Korea, gerade dieser Diskurs um die Demokratisierung ist schon sehr, sehr ja, stark und einzigartig fast, würde ich sagen.
Was glauben Sie, wohin sich die Protestkultur in Südkorea in den nächsten Jahren entwickeln wird?
Ich habe jetzt viel darüber geredet, dass es nicht fragmentarisiert ist in Korea und dass es sehr gemeinschaftlich ist und durch alle Schichten hin, durch alle Gesellschaftsklassen überweg. Aber ich denke, dass es in Zukunft doch eher schon stärker polarisiert wird, was man auch bei uns sehen kann von den politischen Seiten. Also dass gerade auch der Unterschied zwischen den Protesten und Gegenprotesten, dass es sich weiter polarisiert und dass die Korea ein bisschen gespaltener wird. Ich meine, wir sehen das jetzt auch hauptsächlich nicht nur Generationen betreffend, sondern auch also sehr stark bei dem Gender-Disput, der zurzeit in Korea ist. Also wenn man sich anschaut, und ich finde, das hat man auch jetzt schon bei Yoon Suk-yeol ein bisschen mehr gesehen. Ich habe zwar die ganze Zeit davon geredet, dass es sehr gemeinschaftlich ist, aber einer der Aspekte bei Yoon Suk-yeol, eine Geschlechteraufteilung, also deutlich mehr Frauen protestiert haben und auch deutlich mehr jüngere Frauen in dem gerade spezifisch. Ich weiß nicht, Sie haben es wahrscheinlich auch mitbekommen, dass jetzt auch zum Beispiel statt Candlelight-Proteste das jetzt so, also Idol-Sticks und so benutzt und rumge,
Ja,
ja,
genau.
mit Idol-Sticks, die sprechen ja schon eine bestimmte Zielgruppe an oder ist das eine bestimmte Gruppe oder die hauptsächlich diese Sachen verwenden und dieser gegenderte Aspekt ist schon sehr interessant, dass der sich jetzt in den letzten Jahren auch wahrscheinlich natürlich auf Grund der Politik von so Leuten wie uns, dass es sich so entwickelt hat. Und ich denke, diese Spaltung und diese Polarisierung wird sich schon vielleicht noch stärker entwickeln jetzt in den nächsten Jahren, je nachdem. Wir werden ja sehen, was passiert bei den nächsten Wahlen, je nachdem. Und auch wie jetzt der aktuelle Präsident jetzt noch weiter gesehen wird, was da noch passiert. Und ich finde, das ist schon ziemlich schwierig, wenn dann wirklich die Polarisierung noch oder die Spaltung in der Gesellschaft schon noch stärker wird. Und dann weiterer Aspekt natürlich soziale Medien, Mobilisierung durch soziale Medien könnte sich wahrscheinlich noch sehr stark ändern. Also in Korea sind Online-Foren und so ja natürlich schon sehr stark vertreten und haben einen sehr großen Einfluss auch auf das Stimmungsbild in der koreanischen Gesellschaft. Wenn man sich an Vor allem auch wieder, wenn wir uns auf den Gender-Disput beziehen, so diese feministischen Foren und die antifeministischen Foren und so. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade auch vielleicht so ein bisschen Online-Kampagnen oder Online-Proteste stärker zunehmen, anstatt jetzt wirklich auf die Straße zu gehen und vor Ort zu protestieren, dass viel mehr auch online stattfindet. Und das ist so, sehe ich so zwei Aspekte, also die natürlich auch Gefahr birgen für die zukünftige Entwicklung.
Ich glaube, der jetzige Präsident
Ichemia.
Genau, dankeschön. Der hatte doch damals auch bei den UN Security Protesten doch auch, glaube ich, auf YouTube das irgendwie gelivestreamt oder so, oder?
Ja, yeah, der ist über so ein Song.
Ja, genau.
Livestream ist auch ein guter Aspekt, jetzt wo ich so drüber nachdenke, dass viel inzwischen auch gelivestreamt wird, ist natürlich nochmal ein anderer Grund, auch wahrscheinlich vielleicht nochmal doch auf die Straße zu gehen, wo es dann wirklich dann auch, damals Lee Jae-myung live gesehen hat, wie er live einfach dagegen protestiert hat, wie er über den Zaun gesprungen ist, um ins Parlament zu kommen, wie man live gesehen hat, wie die eine Politikerin sich gegen das Militär, gegen die Gewehre gestellt hat. Das ist einfach nochmal ein ganz anderes Symbolbild, das ich glaube, das bringt Leute dann noch mehr stärker dazu, wirklich dann sich auch zu beteiligen und versuchen, daran teilzunehmen. Und ich denke, das wird auch in Zukunft extrem viel stärkere Rolle spielen.
Dann danke ich Ihnen erstmal dafür und würde nochmal abschließend Sie fragen wollen, ob noch irgendwas Interessantes oder Nennenswertes in dem Zusammenhang erwähnt zu haben oder ob Sie allgemein noch irgendwelche Ergänzungen haben zum Thema.
Ich denke, ich habe so alles gesagt, zumindest zur demokratischen oder politischen Protesten. Ich hätte gerne natürlich mehr über meine persönlichen Interessenthemen, über Arbeiterbewegungen so gerne geredet oder über Arbeitsproteste, Streiks und so. Also es ist sehr interessant, auch in Korea sich anzuschauen, wie dort die Protestkultur oder so die Streikkultur ist. Das kommt immer ein bisschen zu kurz. Und ich denke, Korea ist ja sehr einfach bekannt dafür, dass sie ihre großen Unternehmen haben, die weltweit jetzt bekannt sind, Samsung, Hyundai und so weiter. Aber wie dann da bei den Unternehmen wirklich auch gestreikt wird und was die Streiks bewirken und so, ich denke, das ist nicht so präsent. Das ist ein sehr interessanter Aspekt. Anderer Aspekt, den ich sehr interessant finde, und das haben Sie auch kurz erwähnt, also diese internationale Solidarität, da haben wir auch nicht so viel drüber gesprochen. Also historisch gesehen ist das auch sehr interessant. Und wenn wir uns deutsch-koreanischen Beziehungen anschauen, so die Solidarität zwischen Deutschland und Korea in dem Sinne. Und im Zusammenhang damit so die Rolle von Koreanern im Ausland, also zum Beispiel Jamie Kyopos in den USA oder den Koreanern in Deutschland, die immer noch sehr stark mit dem Heimatland verbunden sind und auch noch politisch engagiert sind. Also, aber hier in Deutschland gab es ja auch dann Proteste bezüglich Yoon Suk-yeol, also die Koreaner, die in Tübingen wohnen, auf den Marktplatz gestellt und dort protestiert und so und Solidarität gegeben für die Koreaner in Korea. Das sind auch so Themen, die leider ein bisschen zu kurz kommen und die ist sehr interessant, wären sich anzuschauen. Also jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen, aber auch die Koreaner in Frankreich, England und so weiter und natürlich auch wo am meisten sind in den USA, zeigen nicht nur Solidarität, sondern die engagieren sich auch sehr stark immer noch in diesem Zusammenhang. Und ich denke, das sollte auf jeden Fall noch erwähnt werden.
Ein guter Aspekt, ja. Das finde ich auch, ja, da haben Sie auf jeden Fall total recht. Ich glaube auch, dass wenn man diese internationale Solidarisierung hat, dass das für die Protestierende vor Ort ja auch eigentlich ganz gut ist, weil die, sag ich mal, ein gewisses Rückhalt auch haben und irgendwie gewissermaßen gestärkt werden, ja, in ihrer Handlung auch irgendwie, wie soll ich sagen, ja, legitimiert werden, bejaht werden und vielleicht dadurch auch weitermachen.
Ja,
okay. Sehr interessant. Da komme ich immer gerne auf Sie zurück.
Hiermit beende ich nun den Podcast-Beitrag und bedanke mich bei Herrn Eichert für das spannende Gespräch und hoffe, ihr konntet ein paar interessante Einblicke erhalten und dass es euch auch gefallen hat. Tschüss und macht's gut.